Wir haben eben den sehr bekannten Vers Johannes 3,16 sehr schön vertont vom Chor gehört. Wir haben andere Lieder gesungen, wir haben Gottes Wort gelesen und wir wissen diese Information, das wird für die meisten nicht neu gewesen sein, aber vielleicht hast du doch dann und wann in deinem Leben, vielleicht in bestimmten Situationen, vielleicht auch häufiger mit Zweifeln zu kämpfen. Da bist du nicht allein. Ich denke, alle haben das zum einen oder anderen Zeitpunkt und auch Personen in der Schrift. Und das wollen wir auch heute sehen. Die Israeliten waren zu dem Zeitpunkt der Richter, gerade im Land. Und man könnte denken, endlich. Endlich sind sie da und jetzt müsste es doch eigentlich laufen. Aber wir haben eben schon in der Bibellese in Richter 2 gelesen und ich tue nochmal die Verse 10 und 11 hier an die Leinwand. Ich glaube, das da, ja. Und eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Da taten die Söhne Israel, was böse war in den Augen des Herrn und dienten den Baalim. Sie kamen auf und sie kannten den Herrn nicht, lebten nicht danach. Was jetzt? Und damit kommen wir dann 4 Kapitel weiter zu Richter Kapitel 6 und das soll unser Text heute Morgen sein. Richter Kapitel 6 und ich lese zuerst die Verse 1 bis 6. Da heißt es nämlich wieder einmal, und die Söhne Israel taten, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand Midians 7 Jahre. Und die Hand Midians wurde stark über Israel. Vor Midian machten sich die Söhne Israel die Felsenlöcher, die in den Bergen sind, und die Höhlen und die Bergfesten. Und es geschah, wenn Israel gesät hatte, dann zog Midian herauf und Amalek und die Söhne des Ostens, die zogen herauf gegen sie. Und sie lagerten sich gegen sie und verheerten den Ertrag des Landes bis dahin, wo man nach Gaza kommt. Und sie ließen keine Lebensmittel in Israel übrig, weder Schafe noch Rinder noch Esel. Denn sie zogen herauf mit ihren Herden und mit ihren Zelten und kamen so massenhaft wie Heuschrecken. Zahllos waren sie und ihre Kamele. Und sie kamen ins Land, um es zu verheeren. So verarmte Israel sehr wegen Midian. Und die Söhne Israel schrien zu dem Herrn um Hilfe. Die erste Frage, die sich gerade in solchen Umständen stellt, und vielleicht nicht nur, wenn das Land gerade eingenommen wird, aber wenn man einfach in schwierigen Umständen ist, ist häufig die Frage, kümmert sich Gott um uns? Die Israeliten waren in einer Krise und wir haben gerade in unserem Text gelesen, 7 Jahre lang kam jedes Jahr zur Erntezeit die Midianiter und haben alles, was sie aufgebaut haben, was sie gesät haben, was sie begossen haben, kamen sie und haben ihnen das genommen. Und sie mussten sich in ihrem eigenen Land verstecken und ich habe mal kurz eine Karte mitgebracht, von wo die kam und Gaza ist, glaube ich, den meisten von uns gerade ein Begriff. Das ist dann eben hier ganz an der Südostküste und sie kamen von Osten rein, Entschuldigung, Südwestküste und sind quasi durchs ganze Land hindurchgegangen. Sie hatten kaum noch Platz für sich selber. Und das Einzige, was sie noch tun konnten, war das, was sie dann in Vers 6 taten. Sie schrien zum Herrn um Hilfe. Sagen, Herr, du siehst unsere Umstände. Du weißt, wie es uns geht. Du weißt, dass wir quasi nichts mehr zum Essen übrig haben, dass dort immer die anderen kommen, uns alles wegnehmen und wir fürchten um unser Leben. Verse 7 bis 10. Und es geschah, als die Söhne Israel wegen Midian zu dem Herrn um Hilfe schrien, da sandte der Herr einen Propheten zu den Söhnen Israel. Dieser sagte zu ihnen, so spricht der Herr, der Gott Israels. Ich habe euch aus Ägypten heraufkommen lassen und habe euch herausgeführt aus dem Sklavenhaus. Und ich habe euch aus der Hand der Ägypter gerettet und aus der Hand all eurer Unterdrücker. Und ich habe sie vor euch vertrieben und euch ihr Land gegeben. Und ich sprach zu euch, ich bin der Herr, euer Gott. Ihr sollt nicht die Götter der Amoriter fürchten, in deren Land ihr wohnt. Aber ihr habt meiner Stimme nicht gehorcht. Frage, kümmert sich Gott, wo wir doch in solcher Notlage sind? Gott sagt, ja, und er schickt einen Propheten, der eine Erklärung liefert. Die Erklärung ist, erinnert euch daran, was der Herr für euch getan hat. Und der Grund, warum all dieses bei euch jetzt passiert ist, weil ihr seiner Stimme nicht gehorcht habt. Die Israeliten sahen ihre Not, aber Gott sagt, die Ursache der Not lag nicht in den äußeren Umständen, sondern im inneren Ungehorsam. Das Problem war nicht darin, dass die Midianiter kamen, dass eure Ernte vernichtet wurde, dass alles geklaut wird, sondern das sind die Konsequenzen von eurem Ungehorsam. Und davor hatten schon Mose und Josua gewarnt, aber auch diese Warnung haben sie ignoriert. Josua, kurz vor Ende seines Lebens, sagte noch zu den Israeliten, wenn ihr euch abwendet und euch an den Rest dieser Nation hängt, an die, die bei euch übrig geblieben sind, und euch mit ihnen verschwägert und in ihnen aufgeht, und sie in euch, dann sollt ihr mit Sicherheit wissen, dass der Herr, euer Gott, nicht fortfahren wird, diese Nation vor euch zu vertreiben, und sie werden euch dann zum Fangnetz und zur Falle werden. Er hatte direkt davor gewarnt, hatte gesagt, pass auf, das ist, was passieren wird. Wenn ihr so denkt, ich kann ja so leben wie alle anderen auch. Ich passe mich einfach an. Davor hatte Gott gewarnt. Nun, natürlich ist nicht jede Not durch Sünde verursacht, aber wir dürfen jede Not zum Herrn bringen. In 1. Petrus 5 heißt es, demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Egal, was die Umstände sind. Nun, unser Land ist im Moment nicht eingenommen. Aber selbst wenn das wäre, bringen wir wirklich alle Sorgen. Ich weiß nicht, wie es mit dieser Situation weitergeht. Mein Chef hat ein Gespräch für Montag angekündigt. Meine Verwandten reden nicht mehr mit mir. Oder. Sagen wir, Gott, ich habe nicht immer die Lösung dafür. Aber ich mache es wie die Israeliten. Ich rufe zu dir. Und manchmal, wie bei den Israeliten, gibt er eine Erklärung und sagt, da ist es etwas, was sich ändern muss. Manchmal ist es nicht, dass es direkt bei uns von Sünde verursacht ist. Aber wir dürfen auch dann das einfach dem Herrn bringen. Sagen, Gott, du siehst die Umstände, du kennst alles. Hier ist, wie es mir im Moment geht. Hier sind die Umstände. Und ich bitte dich. Und das Bild da oben habe ich noch dazu getan, weil das ist eigentlich die Quelle, wo nachher der Bach rausfließt, an dem Gideon dann seine Soldaten misst. Aber es war eine der Höhlen, wo sie sich dann vermutlich versteckt haben. Einfach zu sagen, die mussten solche Situationen fliehen, aber auch dann, sagt er, ruft, ja, Gott kümmert sich. Und wir lesen weiter die Verse 11 und 12. Und der Engel des Herrn kam und setzte sich unter die Terebinte, die bei Ophra war, die Joasch dem Abiesriter gehörte. Und sein Sohn Gideon schlug gerade Weizen aus in der Kelta, um ihn von Midian in Sicherheit zu bringen. Da erschien ihm der Engel des Herrn und sprach zu ihm, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Nächste Frage, nächste Sorge, nächster Zweifel, der häufig kommt, ist, das eine ist, kümmert sich Gott, der nächste ist, greift Gott ein. Es ist ja schön und gut, dass du dich kümmerst, dass du dir die Sachen bewusst sind, aber eine Erklärung macht die Umstände noch nicht besser. Aber der Herr bietet nicht nur eine Begründung, sondern auch einen Ausweg. Sendet hier den Engel des Herrn und der kommt zu Gideon und nennt ihn tapferer Held. Und es steht dort, er war und schlug gerade den Weizen aus in einem Kelter. Nun, das bedeutet, er hat sich in einem Ort, der eigentlich dafür gedacht war, um die Weintrauben auszutreten und Traubensaft daraus zu machen, dort hat er den Weizen sortiert. Normalerweise wurde der Weizen auf den Höhen ausgedroschen, weil dort der Windzug dann war und man das viel leichter Spreu vom Weizen trennen konnte. Aus lauter Angst, dass ihm das geklaut wird, hat er das in einem so ausgeschlagenen Kelter gemacht. Und der Engel des Herrn kommt zu ihm und sagt, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Tapferer Held, das ist wie die Israeliten die Soldaten in Jericho genannt haben. Und er denkt so, willst du mir was vormachen? Ich habe Angst. Und was ist hier? Und was sind die Umstände? Und wir kommen gleich noch zu den Fragen, die er stellt. Er ist skeptisch und hinterfragt, wie die derzeitige Situation mit Gottes Wirken vereinbar ist. Und Gott kennt unsere Bedenken. Die sind ihm nicht neu. Und es ist ihm nicht peinlich, diese aufzuschreiben. Und die sehen wir jetzt dann. Weil der Engel kommt zu ihm und sagt das, der Herr ist mit dir, du tapferer Held. Verse 13 und 14. Gideon aber sagte zu ihm, bitte mein Herr, wenn der Herr mit uns ist, warum hat uns denn das alles getroffen? Wo sind all deine Wunder, von denen uns unsere Väter erzählt haben, wenn sie sagten, hat der Herr uns nicht aus Ägypten heraufkommen lassen? Jetzt aber hat uns der Herr verworfen und uns in die Hand Midians gegeben. Da wandte sich der Herr zu ihm und sprach, geh hin in dieser deiner Kraft und rette Israel aus der Hand Midians, habe ich dich nicht gesandt. Den ersten Einwand, den Gideon hier noch bringt, ist, wirkt Gott auch heute noch. Er sagte, wir haben gehört, aber was ist jetzt? Kommt es dir bekannt vor? Wir lesen die Bibelgeschichten, schön und gut, aber was ist jetzt? Was ist heute? Was ist, wenn es so viel Leid gibt und wir keine Wunder erleben? Und was war Gottes Antwort? Wir haben sie eben schon gelesen. Er gibt ihm keine Erklärung. Er gibt ihm einen Auftrag. Geh hin in diese deine Kraft und du wirst Midian besiegen. Oft wird Gottes Wirken verpasst, weil wir auf Beweise warten, statt Gott im Gehorsam zu erlauben, sich zu beweisen. Wir sagen, ich will erst die Belege haben, erst dann tue ich, was du sagst. Aber er möchte, dass wir ihm im Gehorsam folgen. Das soll nicht bedeuten, dass unser Glaube blind ist. Aber persönliche Erfahrung mit Gott kommt durch eine persönliche Nachfolge Gottes. Gideon saß dort in diesem Kelter, hat den Weizen ausgeschlagen. Der Herr redet mit ihm, aber hat immer noch nichts von Gottes Wirken wirklich erlebt. Und er hätte das nie erlebt, wäre er dort sitzen geblieben. Aber Gott fordert ihn auf und sagt, ich gebe dir den Auftrag, gehe hin, setze das um, was ich dir sage, und dann wirst du erleben, dass ich wirke. Wenn er dann sagt, in dieser deiner Kraft, bezieht sich das nicht auf Gideons eigene Fähigkeit, sondern auf Gottes Befähigung. In dieser deiner Kraft, also die Kraft, die ich dir gebe, denn ich habe dir ja auch den Auftrag gegeben. Gott beantwortet nicht alle Einwände, aber er beauftragt uns und weiß, dass wir dann sein Wirken erleben werden, wenn wir ihm folgen, wenn wir ihm daran vertrauen. Vielen von uns ist das Ende von Matthäus vertraut. Matthäus 28, der Auftrag an die Jünger. Meistens zitieren wir dann ab Vers 18 oder Verse 19 und 20. Ich möchte gerne einmal in Vers 17 anfangen. Matthäus 28, Vers 17. Und als sie ihn sahen, das ist den auferstandenen Jesus, warfen sie sich vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Sie sehen den auferstandenen Jesus. Einige aber zweifelten. Nächster Vers, 18. Und Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, lass mich erklären, wie das alles funktioniert hat, dass ich jetzt von den Toten auferstanden bin. Nee, das steht da nicht. Er sagt, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten habe. Er gibt ihnen keine Erklärung. Er gibt ihnen einen Auftrag. Mit dem Verständnis, dass wenn ihr dieses tut, dann werden auch die Zweifel gehen. Weil dann werdet ihr erleben, wie Gott wirkt. Und das ist, was er mit Gideon tut. Er sagt, ja, die Midianiter sind im Land. Und ja, du sagst, was ist denn jetzt los hier? Wo ist Gott? Wo ist sein Wirken? Wo ist seine Herrlichkeit? Wo ist seine große Macht und Herrlichkeit? Man sagt, ich will es gerne zeigen. Aber gehe hin, ich habe dich beauftragt. Kommt die nächste Frage, Verse 15 und 16. Er aber, das ist Gideon, sagte zu ihm, bitte mein Herr, womit soll ich Israel retten? Siehe, meine Tausendschaft ist die geringste in Manasse und ich bin auch noch der Jüngste im Haus meines Vaters. Da sprach der Herr zu ihm, ich werde mit dir sein und du wirst Midian schlagen wie einen einzelnen Mann. Nächster Zweifel oder nächster Einwand ist, kann Gott auch mich gebrauchen? Gideon sagt, ja, schön und gut, dass du jetzt wirken möchtest, aber mich gebrauchen? Ich bin der Jüngste in meiner Familie und Manasse ist jetzt auch nicht der größte Stamm von allen. Er wendet ein, dass er nicht qualifiziert sei. Aber es ist eine Ausrede. Denn die Befähigung kommt nicht durch unsere Stellung, sondern durch Gottes Wirken. Gott hatte ihm schon zugesagt, geh hin in dieser deiner Kraft, der Herr ist mit dir. Und wiederholt das jetzt auch. Ich bin mit dir. Ja? So formuliert, unsere Qualifikation ist nicht unsere Abstammung oder unser Aussehen, sondern Gottes Anwesenheit. Dass Gott uns gebrauchen kann, hängt nicht davon ab, aus welcher Familie bist du, aus welcher Kultur stammst du, wie gut beherrschst du diese oder jene Sprache, wie gut wie wirst du gesehen von anderen Menschen? Hast du eine bestimmte Ausstrahlung? Gideon schien mir dort nicht die besondere Ausstrahlung zu haben. Die Qualifikation war Gottes Anwesenheit. Ich bin mit dir. Wir hatten eben Matthäus 28. Was war der letzte Vers davon? Ich habe ihn nicht eingeblendet. Vers 20. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage. Bis zur Vollendung der Zeitalter. Die Qualifikation, dass Gott es gebrauchen kann, ist nicht, ich bin gut genug. Ich habe die Antworten. Ich habe genug Vertrauen. Sondern der Herr hat versprochen, dabei zu sein. Und im Vertrauen, dass Gott seine Versprechen erfüllt, werde ich das tun, was er von mir möchte. Und der Herr verspricht, Gideon, durch dich wird Midian besiegt. Wer Gott vertraut, den kann er gebrauchen. Gott gibt auch hier keine Erklärung, sondern ein Versprechen, mit ihm zu sein. In 5. Mose 31, Vers 6 heißt es, seid stark und mutig, fürchtet euch nicht und erschreckt nicht vor ihnen, denn der Herr, dein Gott, er ist es, der mit dir geht. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen. Sagst, ja schön, aber 5. Mose, das ist Israel. Ich werde dich nicht aufgeben und dich nicht verlassen, kannst du nachlesen, steht in Hebräer 13, Vers 6. Und das ist nicht an Israel, sondern an die Gemeinde geschrieben. Die gleiche Verheißung, die Gott damals gegeben hat, sagt er, das gilt auch für dich. Also sei stark und mutig, fürchte dich nicht, unabhängig davon, was deine Herausforderung ist. Selbst wenn Feinde im Land sind, selbst wenn Feinde vielleicht im eigenen Haus sind, selbst wenn die Umstände unmöglich erscheinen, schau auf den Herrn, sei mutig, vertraue ihm, dass er bei dir ist, dass er dir helfen wird. Entweder die Umstände zu ändern oder dir die Gnade zu geben, die Umstände zu ertragen. Und wenn du denkst, eventuell möchte Gott, dass ich in diesem Bereich diene, er möchte mich gebrauchen, dann stell dich ihm zur Verfügung. Probier es. Und er kann schon leiten, aber er leitet nur, wenn wir uns zur Verfügung stellen. Wenn Gideon gesagt hätte, ne, ich bleibe hier und du musst das ohne mich machen, hätte sich Gott vermutlich jemand anders ausgesucht. Aber wir hätten nie wieder von ihm gehört. Aber Gott möchte, dass wir uns einfach zur Verfügung stellen. Er ist immer noch nicht fertig mit seinen Zweifeln. Und du vielleicht auch noch nicht. Er fährt fort. Vers 17. Da sagte er zu ihm, wenn ich denn Gunst gefunden habe in deinen Augen, so gib mir ein Zeichen, dass wirklich du es bist, der mit mir redet. Weiche nicht von hier, bis ich zu dir zurückgekommen und meine Gabe herausbringe und dir vorsetze. Er sprach, ich will bleiben, bis du wiederkommst. Da ging Gideon hinein und bereitete ein Ziegenböckchen, und ungesäuerte Brote aus einem Efamehl. Das Fleisch tat er in einen Korb und die Brühe tat er in einen Topf. Und er brachte es zu ihm hinaus unter die Terebinte und legte es vor. Und der Engel Gottes sprach zu ihm: Nimm das Fleisch und die ungesäuerten Brote und lege es auf den Felsen da. Die Brühe aber gieße aus. Und er machte es so. Da streckte der Engel des Herrn das Ende des Stabes aus, der in seiner Hand war, und berührte das Fleisch und die ungesäuerten Brote. Da stieg Feuer aus dem Felsen auf und verzehrte das Fleisch und die ungesäuerten Brote. Und der Engel des Herrn entschwand seinen Augen. Nächsten Zweifel, der Gideon hatte, ist diese Botschaft wirklich von Gott? Wenn wirklich das von dir ist, wenn es von dir kommt, dann beweise mir das. Er wollte ein Zeichen, ein Wunder sehen, als Bestätigung, dass dies wirklich von Gott war. Und Gott war geduldig und gewährte ihm das Zeichen. Aber das Zeichen war nicht ein Zeichen von Geistlichkeit. Okay? Er sagte: Du hast jetzt all diese Versprechungen gegeben, aber ich will Belege haben. Und Gideon ist einer, der tut das immer wieder. Er hat das hier getan. Ende des Kapitels ist vermutlich die bekanntere Geschichte, wo er das Vlies auslegt. Die meisten von euch haben die Geschichte vielleicht im Kindergottesdienst schon mal gehört. Und er legt das aus und sagt: Gott, wenn das wirklich von dir ist, dann mach das. Und dann tut Gott das und er sagt: Vielleicht gibt es doch eine logische Erklärung dafür, dass es so rum gewesen ist. Mach es nochmal andersrum, dass ich wirklich weiß, dass es von dir ist. Und viele nutzen das und sagen: Ja Gott, wenn das wirklich von dir ist, dann mache es so. Mach, dass um die Zeit mich die Person anruft oder. Oder dann lass das die Firma das sagt oder so. Es war hier nicht ein Zeichen von Geistlichkeit. All dieses geschieht in der Zeit der Richter, wo jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und Gideon hatte schon die Zusage des Herrn. Er sollte auf dieser Zusage eigentlich handeln. Aber Gott ist gnädig und geduldig und sagt: Okay, ich gebe dir auch dieses noch. Aber wir sollen Gottes Wort vertrauen, statt auf Wunder zu warten. Und auch Jesus hat davor gewarnt. Dass auch bei ihm haben sie dann immer gesagt: Bitte, gib uns ein Zeichen, gib uns ein Zeichen. Und er sagte: Ich habe schon so viele Zeichen getan. Und da lesen wir in Matthäus 16, Vers 4: Ein böses und ehebrecherisches Geschlecht verlangt nach einem Zeichen. Und kein Zeichen wird ihm gegeben werden, als nur das Zeichen Jonas. Und er verließ sie und ging weg. Jesus sagte: Das ist eigentlich ein Zeichen von Misstrauen und Ungehorsam Gott gegenüber, dass wir immer sagen: Ich brauche ein Zeichen, ich brauche Beweise. Wir dürfen die Zweifel stellen. Gideon hat es hier getan. Aber wir müssen auch auf die Antwort Gottes hören. Es war am Anfang die Frage: Sind Zweifel erlaubt? Und ich glaube, wir können hier schon sagen, von dem, was Gott hier berichtet: Zweifel sind erlaubt. Aber wir dürfen bei den Zweifeln nicht stehen bleiben. Gott möchte, dass wir durch all die Belege, die er uns liefert, dass wir zum Vertrauen kommen und dass sich das Vertrauen dann auch darin äußert, dass wir danach handeln. Gideon ist immer noch nicht fertig. Verse 22 und 23. Da sah Gideon, dass es der Engel des Herrn gewesen war. Und Gideon sagte: Wehe, Herr, Herr, wahrhaftig habe ich doch den Engel des Herrn von Angesicht zu Angesicht gesehen. Da sprach der Herr zu ihm: Friede sei mit dir, fürchte dich nicht, du wirst nicht sterben. Ein anderer Zweifel, der häufig kommt, ist: Will Gott mich bestrafen? Gerade wenn Umstände schwierig sind. Und als Gideon hier den Herrn erkannte, machte er sich Sorgen. Denn es heißt in 2. Mose 33, Vers 20, wo Gott zu Mose sprach: Du kannst es nicht ertragen, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben. Und er hat hier den Engel des Herrn gesehen und er sagte: Wehe, Herr, Herr. Also er erkannt, dieser Engel des Herrn ist der Herr selber. Wir würden sagen, es ist Jesus im Alten Testament. Er hat ihn gesehen, den Engel, den Boten des Herrn, und er sagte: Ich werde sterben. Das ist doch, was Gott zu Mose gesagt hatte. Aber der Herr verspricht seinen Frieden, denn Gott hat sich geoffenbart, um uns zu retten, nicht um uns zu zerstören. Und dies sehen wir noch deutlicher in Jesus, und es war so schön im Chorlied auch drin, da war genau diese, ich glaube in der zweiten Strophe drin, wo Jesus sagt, ich bin als Licht in die Welt gekommen, damit jeder, der an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibt. Und wenn jemand meine Worte hört und nicht befolgt, so richte nicht ich ihn, denn ich bin nicht gekommen, dass ich die Welt richte, sondern dass ich die Welt rette. Gott sagt zu Gideon, ich bin zu dir gekommen, nicht um dich zu verdammen, nicht um dich zu bestrafen, nicht um dich reinzulegen, sondern um durch dich das Land zu retten. Und Jesus noch viel mehr sagt, ich bin gekommen, nicht um zu richten. Ich bin nicht gekommen, um die Menschen zu verdammen, sondern um einen Rettungsweg anzubieten. Gleichzeitig, wenn jemand meine Worte hört und sie nicht befolgt, ich richte ihn nicht, das ist nicht meine Absicht, aber er richtet sich selbst. Und die Worte werden ihn richten, weil wir das Heil, das er anbietet, dann ablehnen. Wir brauchen uns nicht vor Gottes Offenbarung zu fürchten, aber vor dem Ungehorsam ihm gegenüber. Gott will seinen Frieden schenken, aber will auch, dass wir ihm dienen und uns nicht rausreden. Mit all den Zweifeln, die er hier hatte, wirkt Gott auch heute noch? Kann Gott mich gebrauchen? Ist die Botschaft wirklich von Gott? Will Gott mich bestrafen? Nachdem all diese Einwände jetzt durch waren, Vers 24, und Gideon baute dem Herrn dort ein Altar und nannte ihn Yahweh Shalom. Bis zu diesem Tag steht er noch in Ophra, der Stadt der Abresriter. Er nennt ihn, der Herr ist Friede. Gott, das gerade zugesagt hat. Jetzt nimmt er es in Anspruch und sagt, okay, ich habe all dieses erlebt und im Herrn, da ist Frieden und ich baue ihm jetzt diesen Altar, um zu sagen, ja, ich habe das angenommen. Aber dann ist die Frage, ja, was passiert dann? Das lesen wir ab Vers 25. Und es geschah in jener Nacht, da sprach der Herr zu ihm, nimm einen Stier von den Rindern, die deinem Vater gehören, und zwar den zweiten Stier, den siebenjährigen, und reiße den Altar des Baal, der deinem Vater gehört, nieder, und die Aschera, die dabei steht, haue um. Und baue dem Herrn, deinem Gott, ein Altar auf dem Gipfel dieser Bergfeste in der rechten Weise. Und nimm den zweiten Stier und opfere ihn als Brandopfer auf dem Holz der Aschera, die du umhauen sollst. Da nahm Gideon 10 Männer von seinen Knechten und tat, wie der Herr zu ihm geredet hatte. Und es geschah, da er sich vor dem Haus seines Vaters und vor den Männern der Stadt fürchtete, es bei Tag zu tun, tat er es bei Nacht. Und als die Männer der Stadt morgens früh aufstanden, siehe, da war der Altar des Baal umgerissen. Und die Aschera, die dabei gestanden hatte, war umgehauen. Und der zweite Stier war als Brandopfer auf dem neu erbauten Altar geopfert. Da sagten sie einer zum anderen, wer hat das getan? Und sie forschten und fragten nach und man sagte, Gideon, der Sohn des Joasch hat das getan. Da sagten die Männer der Stadt zu Joasch, führe deinen Sohn heraus, er muss sterben, weil er den Altar des Baal umgerissen und weil er die Aschera, die dabei stand, umgehauen hat. Joasch aber sagte zu allen, die bei ihm standen, wollt ihr für den Baal Anklage erheben? Oder wollt ihr ihn retten? Wer für ihn Anklage erhebt, soll getötet werden bis zum Morgen. Wenn er ein Gott ist, soll er für sich selbst Anklage erheben, weil man seinen Altar umgerissen hat. Und man nannte ihn am selbigen Tag Jerubbaal, das heißt, Baal möge gegen ihn Anklage erheben, weil er seinen Altar umgerissen hat. Der dritte oder ein weiterer Zweifel, der häufig besteht, ist, kann der Herr mich bewahren. Es ist schön, diese Zusagen zu haben, aber wie sieht es in der Praxis aus? Und Gott gibt hier gleich die Möglichkeit, das Vertrauen unter Beweis zu stellen, mit dem Auftrag, die Götzen zu zerstören. Oft ist es der erste Schritt, den Herrn zu Hause zu bezeugen. Und das ist, was er hier zu Gideon sagt. Sagen, okay, du hast jetzt von mir gehört. Du weißt, was ich tun will. Du weißt, dass ich dich dazu berufen habe. Und du weißt, dass ich es zu deinem Frieden gebrauchen möchte. Okay? Und du nennst mich jetzt, der Herr ist mein Friede. dann geh hin und zerstöre die Götzen. Zeige, dass dein Vertrauen wirklich mir gegenüber ist. Und ja, das kostet Überwindung. Und Gideon traute sich auch nicht, das am Tag zu machen und tat es deswegen bei Nacht. Aber wie wir schon gelesen haben, hat auch nicht viel geholfen, ist trotzdem rausgekommen. Ja, und das können wir auch festhalten, wenn du für den Herrn lebst, kannst du das nicht verstecken. Wenn wir wirklich für den Herrn leben, dann wird es einen Unterschied machen und dann werden es Leute bemerken. Und was ist passiert? Genau das, was Gideon gefürchtet hat. Die Menschen der Stadt kommen zusammen und sagen, wer hat das gemacht? Es kommt raus, Gideon war es, und sie sagen, er soll getötet werden. Aber wo Gott uns führt, kann er uns auch bewahren. Und manchmal aus ganz unerwarteter Richtung. In diesem Fall durch seinen Vater, der diesen Götzen selber erbaut hatte, der ihm gehörte. Und die Nachbarn nannten ihn von da an, das hatten wir in Vers 32 gelesen, Jerubbaal. Und es sagt hier auch, das heißt, Baal möge gegen ihn Anklage erheben. Also jedes Mal, wenn sie ihn jetzt gerufen haben, haben sie gesagt, dieser Götze, dieser Baal, der möge dich zerstören. Das heißt, jedes Mal, wo sein Name gerufen wird, war es ein Zeugnis, dass der Herr ist und dass Baal ihn nicht zerstören kann. Sie wollen dieses, sie sind böse auf ihn, aber sein Leben bezeugt, der Herr ist der wahre Gott. Wir brauchen uns nicht zu fürchten, denn, wie es in Hebräer 13, Vers 6 heißt, der Herr ist mein Helfer, ich will mich nicht fürchten. Was sollte mir ein Mensch tun? Wirklich zu lernen, sagen, auch wenn die Umstände schwierig sind, auch wenn ich Fragen habe, auch wenn ich nicht alle Antworten habe, sagen, der Herr kann mich hindurchtragen. Er hat das selbst in der Zeit der Richter getan und er kann mir helfen. Und im Anschluss gebrauchte Gott Gideon, um Israel von den Midianitern zu befreien, genau wie er versprochen hat. Das zeigt auch, es geht nicht darum, wie groß unser Vertrauen ist, sondern wie groß unser Gott ist, dem wir vertrauen. Gideon hatte seine Zweifel, aber Gott konnte ihn gebrauchen. Warum? Weil er nicht bei den Zweifeln stehen geblieben ist. Und wenn du nachlesen möchtest in Hebräer 11 unter den Helden des Glaubens, Gideon steht drin. Wird mit aufgelistet, weil er sich vom Herrn hat überzeugen lassen. Herr, du hast es jetzt gesagt und du hast es immer wieder auch unter Beweis gestellt. Und ich werde im Vertrauen dir gegenüber das tun, was du von mir möchtest. Gott hat den Israeliten gezeigt, dass er sich kümmert, indem er sie von den Midianitern befreit hat. Gott zeigt uns, dass er sich kümmert, indem Christus für unsere Sünden gestorben ist, als wir noch Feinde waren, nach Römer 5, Vers 8. Und sein Ausweg ist nicht, dass wir die Feinde besiegen, sondern dass er die Feindschaft zwischen uns und Gott beseitigt hat. Dass Jesus Christus einen Ausweg für uns bereitet hat. Wir dürfen ihm vertrauen. Und das wollen wir gleich im Abendmahl auch noch tun. Wir dürfen hier von Gideon sehen, es war eine schwere Zeit. Eine Zeit, wo eine Generation war, die den Herrn nicht kannte. Aber die Zweifel wurden geäußert. Aber weil er aufrichtig damit war und auf die Antwort gehört hat und dann im Vertrauen auf Gottes Zusage gehandelt hat, hat Gott eine große Rettung bewirkt. Und wenn wir seiner Errettung vertrauen, die Jesus für uns bezahlt hat, dann können wir uns auch daran freuen und dürfen wissen, mir ist vergeben, ich bin befreit und ich kann ihm vertrauen. Ja, es mag sein, dass Schwierigkeiten kommen. Und die Zeit der Richter war damit nicht vorbei. Es ging noch 150 Jahre so weiter. Aber eine Befreiung wurde erlebt und sie haben einen Unterschied erlebt. Sie haben Gottes Wirken erlebt. Und das möchte Gott auch heute noch tun. Dass er einen Unterschied macht in deinem Leben und dass er dich gebrauchen kann, einen Unterschied auch im Leben anderer zu machen. Lass uns beten. Himmlischer Vater, ich danke dir, dass du dich kümmerst und dass du eingreifst und dass du uns bewahren kannst. Und Herr, du kennst, was unsere persönlichen Umstände sind, wo wir uns überfordert fühlen, überwältigt fühlen, wo wir keinen Ausweg sehen, wo wir denken, alles wird mir genommen. Aber Herr, lass uns auf dich schauen. Lass uns dir vertrauen, lass uns prüfen, gibt es etwas in meinem Leben, das vielleicht dieses verursacht hat? Und unabhängig davon, ob es das gibt oder nicht, ist einfach dir anzubefehlen. Und Herr, du weißt, was uns belastet und ich bete. Greife du ein. Lass uns deinen Frieden erleben. Lass uns erleben, wie du eingreifst und wie du Veränderung schenkst. Und ich bete, wenn jemand hier ist, der deine Rettung noch nie angenommen hat, dass sie das verstehen und dass sie das persönlich annehmen werden. Und ich bete, dass du uns hilfst, dir zu vertrauen und dir erlauben, uns zu gebrauchen. In welcher Form auch immer, in welchem Dienst auch immer, aber dass wir uns nicht einfach nur verstecken und versuchen, ein Auskommen zu erreichen, sondern dass wir uns zur Verfügung stellen und sagen, Herr, wenn du rufst, dann gibst du auch die Befähigung und ich will dir folgen. In Jesu Namen.